Koran ist? Ja. Einen wunderschönen wünsche ich euch. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich war jetzt 2 Wochen in Rumänien gewesen. Da habe ich leider so ein bisschen meine Stimme eingebüßt durch eine Halsentzündung. Also müsst ihr einfach gut zuhören. Ich versuche auch nicht so lang zu predigen. Und dann geht das schon. Ich wollte euch eigentlich ein paar Bilder mitbringen, weil ich dachte, ihr seid bestimmt interessiert daran, was wir so getrieben haben als MV-Jugend. Aber leider ist mein Laptop bei Apple, die reparieren den gerade. Und da muss ich euch leider auf ein andermal vertrösten. Ich baue an einem kleinen Trailer und dann könnt ihr den ein andermal gucken. Deswegen gibt es heute auch eine analoge Präsentation. Ja? Auch da dürfen wir uns mal wieder dran gewöhnen. PowerPoint ist einfach nicht alles. Ja? Uli, danke für deinen Einstieg, fand ich super. Ich habe schon gar nicht mehr so richtig dran gedacht, mich mal an die Flyer zu erinnern, aber es passt perfekt. Und ich dachte mir so, ich wollte schon immer mal nach Budapest. Budapest ist so einer meiner Traumziele und ich würde persönlich nicht behaupten, da gewesen zu sein, auch wenn ich jetzt 2 Mal nachts dran vorbeigefahren bin auf dem Weg nach Rumänien. Ich habe die Lichter gesehen, auch von Wien, das wäre so mein 2. Traumziel, mal nach Wien zu fahren. Auch das habe ich bei Nacht gesehen, aber mehr halt auch nicht. Ich würde jetzt noch nicht von mir behaupten, in Budapest gewesen zu sein. Ich war in Ungarn, das auf jeden Fall. Wir haben da morgens fröhlich am Straßenrand gefrühstückt. Das war ganz nett auf unserem Roadtrip. Ich bin auch geblitzt worden in Ungarn. Glücklicherweise sind beide Autos geblitzt worden. Also es war nicht nur Miri, die zu schnell gefahren ist. Aber es war teuer. Also wenn ihr in Ungarn fahrt, achtet doch aufs Tempolimit. Wir müssen einfach nicht. Wir dachten, wir wären außerorts gewesen. Muss irgendwie innerorts sein oder ein 50-Schild. Jedenfalls haben wir es nicht gesehen. Wir waren auf 80. Aber wie gesagt, glücklicherweise beide Autos. Es war doppelt so teuer. Witzigerweise hatte ich genau 30 km/h zu schnell und das andere Auto 28 km/h und meins war dann doch sehr deutlich teurer als der andere Strafzettel. Also was 2 km/h manchmal ausmachen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir hatten eine großartige Zeit in Rumänien, wir sind echt herausgefordert worden, auch unsere anderen Teams. Wir haben viel erlebt, ihr habt vor 2 Wochen für uns gebetet, habe ich gehört. Vielen lieben Dank dafür, wir waren echt umfochten. Also man hat echt gemerkt, dass der Feind nicht zufrieden ist mit dem, was wir da tun. Auf allen 3 Einsätzen gab es echte Herausforderungen. Aber wir sind jetzt mehr oder weniger gesund und munter alle wieder zu Hause. Und ich glaube, wir haben echt einen Unterschied gemacht. Unser Team hat es echt deutlich gemerkt bei den Kids und den Teens, mit denen wir gearbeitet haben. Das waren echt trockene Schwämme. Also wir hatten ein Erlebnis, wo ein Mädchen Geburtstag hatte. Und die Gruppe hat für sie gesungen und sie hat unglaublich geweint, weil sie das noch nie erlebt hat. Und die Leiterin hat gesagt, guck, wie viele sich mit dir freuen, dass du Geburtstag hast. Und wir dachten, wie trocken muss ihr Schwamm gewesen sein, dass das für uns so was Kleines, ja, so ein bisschen schiefes Gesinge in der Kirche, dass es für sie so nachhaltig ihr Leben geprägt hat. Also echt beeindruckend. Und da dachte ich mir, das passt aber auch ganz gut zu unserem Thema heute. Es geht um das Gleichnis von den 2 ungleichen Söhnen. Matthäus 21, für die, die eine Bibel bei haben, analog oder digital, ist mir egal, solange ihr nicht nebenbei auf WhatsApp geht. Ich habe bereits, während ich vorne gepredigt habe, WhatsApps aus der Gemeinde bekommen. So ist es nicht. Es war nett, aber es war halt eindeutig während meiner Predigt. Also, Matthäus 21, ab Vers 28. Das Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Ich lese aus der Elberfelder. Was meint ihr aber hierzu? Ein Mensch hatte 2 Söhne. Und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihm und er ging hin. Und er trat hin zu dem 2. Sohn und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Wer von beiden hat denn den Willen des Vaters getan? Soweit erstmal. Ich habe gehört, als Joachim die erste Predigt nach seiner Auszeit gemacht hat, hat er ein Gleichnis genommen, was ihm sehr viel bedeutet. Und da dachte ich mir, prima, das mache ich auch. Das Gleichnis ist ein Gleichnis, das mein Leben sehr begleitet hat. Ihr werdet das im Laufe der Predigt ein bisschen mehr hören. Aber ihr dürft schon mal wissen, das ist ein ein Predigttext ist, der mir persönlich sehr nahe geht, weil ich mich sehr als einen dieser beiden Söhne wiedergefunden habe und sehr lange Zeit auf die gleiche Art und Weise reagiert hat. Und so ähnlich ging es mir jetzt auch mit Rumänien. Eigentlich ist Mission jetzt nicht mein Strong Suit, ist nicht meine Hauptbegabung. Und ich dachte so, okay, Jesus, Missionseinsätze, cool. Aber ich bin gegangen und es war gut. Deswegen passt es so ein bisschen auch heute dazu. Und das Wichtigste erstmal, bevor ich überhaupt sozusagen auf die Reaktion eingehe, was mir so wichtig geworden ist im Lesen jetzt auf der Vorbereitung, als ich Gott gefragt habe, was ist dran, ist einfach der simple Fakt, dass er ruft. Er sagt, komm, arbeite in meinem Weinberg. Wahrscheinlich kannte der Vater seine Söhne, ja, seine Pappenheimer, der wusste schon, ja, wie die vielleicht reagieren werden. Und nichtsdestotrotz ruft er sie und sagt, komm, arbeite in meinem Weinberg. Und so geht es mit Gott und uns auch. Er kennt uns und er weiß, dass wir da manchmal so ein bisschen vor uns hin eiern. Und trotzdem sagt er, komm, bau mein Reich mit mir. Ich will dich gebrauchen, um meinen Namen und um mein Evangelium auf dieser Erde auszubreiten. Komm und arbeite in meinem Weinberg. Er sagt nicht, ach, du kannst es eh nicht, du verstehst eh nichts vom Wein, ja, außer die Flasche auf. Nee. Er sagt, komm. Ich musste so dran denken, meine Mama erzählt die Geschichte gerne, das ist so ein bisschen wie Backen, Plätzchen backen mit kleinen Kindern. Ja? Es würde alleine schneller gehen und ein besseres Ergebnis bei rauskommen. Ja? Es ist sehr nervend aufreibend. Ja? Meine Eltern mussten viele, viele Jahre lang merkwürdig geformte grüne Plätzchen essen, die so viele Zuckerperlen drauf hatten, dass man eigentlich den Keks gar nicht mehr gesehen hat. Oder sie hatten eine merkwürdige braune Farbe, weil wir einfach alle Farben genommen haben. Und mein Papa musste irgendwann gestehen, dass er keine grünen Kekse mehr sehen kann. Das war nicht so sein Ding. Und Mama hat gesagt, mit 4 kleinen Kindern backen, das muss eine Küchenschlacht gewesen sein. Also ich erinnere mich jetzt nur noch positiv dran, aber für meine Mama war das vielleicht anders. Aber sie hat es nichtsdestotrotz gemacht. Heutzutage können sich meine Eltern freuen, wir sind alle relativ gute Bäcker geworden und wir machen zu Weihnachten relativ feines Gebäck. Ja, es ist nicht mehr grün. Und es hat sich gelohnt. Aber es hätte schneller gehen können, hätte Mama einfach alleine Kekse gebacken. Ja? Aber weil sie uns so sehr liebt, hat sie gesagt, hey, ich will mit meinen Kindern das backen. Sie meint, das Schlimmste war, wenn sie nachts im Bett lag in der Adventszeit und gerochen hat, wie ihre Mama Kekse gebacken hat. Ohne sie. Sie hat gesagt, das will sie ihren eigenen Kindern nicht antun. Gott könnte ohne uns seinen Plan viel schneller durchziehen. Und das Ergebnis wäre vielleicht auch besser. Aber er will das nicht. Er liebt uns so sehr, dass er mit uns seine Kekse backt. Und dann sind die vielleicht krumm und schief und vielleicht dauert es eine Weile, ja. Aber er liebt uns so sehr, dass er sagt, komm, arbeite in meinem Weinberg. Und allein das hat mich echt schon berührt. Allein darüber könnte ich, glaube ich, eine ganze Predigtreihe machen. Wie cool ist es, dass der Vater sagt, ich will dich mit deinen Fehlern, mit deinen Macken, ob du jetzt Ja oder Nein sagst, ob es eine Weile dauert, ob ich ein bisschen brauche, um dich dahin zu kriegen, ja. Aber er sagt, ich will dich. In der Bibel steht, würden wir nichts tun, würden die Steine schreien. Ich liebe das, ich liebe das. Sie sagt, die Steine würden schreien, wenn wir nichts tun würden. Eigentlich dachte ich so früher immer, oh, ich möchte mal eine Weile lang nichts tun, weil ich eigentlich gerne mal sehen würde, wie die Steine schreien. Aber Gott könnte es ohne uns. Aber seine Liebe zu uns ist so groß, dass er es mit uns tun will, dass er sagt, komm. Egal, wie unsere Antwort gleich ausfallen wird, das Erste ist, dass er sagt, komm. Ich will es mit dir zusammen machen. Ich will, dass du mein Reich baust. Hier in Pforzheim. Oder wo ihr wohnt, in der Umgebung, im Enzkreis. Ich will mit dir mein Reich bauen. Und das ist cool. Darüber freuen wir uns. Ja, und dann gibt es da die 2 Söhne. Und wahrscheinlich finden wir uns in beiden wieder. Ja? Das ist ja eigentlich erstmal ganz positiv. Der erste sagt, also der eine sagt erstmal ja. Sagt, jo, alles klar, Papi, ich geh mal los. Aber er geht nicht. Der zweite sagt, nein, ich will nicht, steht sogar da. Er sagt, nein, ich geh nicht. Ich weiß nicht, wo ihr euch als erstes wiederfindet. Wenn ihr denkt, oh, Gott gibt mir einen Auftrag, sagt ihr zuerst, ja, ich mach das. Also egal, wie es jetzt unten weitergeht, ja. Sagt ihr erst, oh ja, klar. Oder seid ihr eher, dass ihr sagt, oh, ich weiß nicht, ich, der neben mir kann das doch vielleicht viel besser. Ja. Wenn ihr mich so kennt, mittlerweile so ein bisschen, würdet ihr wahrscheinlich schätzen, dass ich als erstes immer ja sage. Ja. Ich bin so Feuer, Hummel im Popo, ich mach gerne. Ich sage immer ja. Als es um meine Berufung ging, habe ich immer nein gesagt. Gott hat lange an mir gearbeitet. Und je weiter ich in eine Berufung reinkam mit ihm, umso vehementer habe ich Nein gesagt. Ich kann mich erinnern, dass ich auf dem Schulhof gestanden habe, so 8., 9. Klasse, und zu meinem Lehrer gesagt habe, Theologie zu studieren und Pastor zu werden, wäre das Schlimmste, was mir in meinem Leben passieren könnte. Also es war noch nicht mal der Fall, dass ich nicht drüber nachgedacht hätte, sondern ich wusste in dem Alter, das wäre mein Worst-Case-Szenario, wenn Gott ankommt und sagt, Miri, du bist Pastor. Und über viele, viele Jahre hat er daran gearbeitet. Und irgendwann, ich war so 18, 19, gerade im Abi, ich bin als Leiterkind in unserer Gemeinde groß geworden, bin so in die Jugendleitung reingewachsen, habe in dem Sommer 2008 angefangen, auch mal einen Input zu halten. Ich habe einen Teenie-Hauskreis geleitet und Leute kamen auf mich zu und haben gesagt, Miri, warum studierst du eigentlich nicht Theologie und wirst Pastor? Und ich habe gelacht und gesagt, nee, also nur über meine Leiche. Und es wurde immer mehr. Immer mehr Leute kamen zu mir und haben gesagt, Miri, warum wirst du nicht Pastor? Ich habe gesagt, nee, also Pastorenfrau konnte ich mir vorstellen. Ja? Kann ich mir heute immer noch. Also wenn ihr einen hübschen Pastor kennt. Nee. Pastorenfrau, ja. Pastorin selber, nee. Einerseits bin ich bei uns im Verband aufgewachsen. Zu der Zeit gab es keine Pastorinnen. Ja? Ich habe Gott gesagt, du musst dich irren, bin eine Frau. Ja? Frag doch mal meinen Bruder. Ja? Sieht so ähnlich aus, heißt auch Schaub. Sich vielleicht aber nur an der Adresse geirrt. Aber dass ich selber Pastorin werde, nee. Das ging nicht. Kurz bevor ich in mein Au-pair-Jahr gestartet bin, 2008, haben meine Eltern mich zu Hause an den Küchentisch gesetzt, haben gesagt, Miri, wir haben dich jetzt beobachtet, wir haben gesehen, wie Gott in deinem Leben wirkt, wie du predigst, haben wir gehört. Wir glauben, du solltest nach Elstal gehen, Theologie studieren und Pastor werden. Und ich habe gesagt, meine lieben Eltern, Pastor schon mal gar nicht. Und Elstal, ja, war so allerletzte, wo ich hin wollte. Ich sag, keine 10 Pferde kriegen mich nach Elstal. Und ich bin nach England gegangen und meine Beziehung zu Gott wurde immer intensiver. Und mir war klar, dass ich mit allem, was ich bin, meinem Herrn dienen wollte. Ich habe gesagt, Jesus, egal was, ich bin komplett drinne. Du rufst, ich spring. Ich zögere nicht. Ich habe gesagt, ich bin auf einer radikalen Art und Weise dabei. Wenn ich nicht weiß, wo am Ende des Monats mein Gehalt herkommt, ist mir egal. Ich mache das, was du von mir willst. Er hat gesagt, werd Pastor. Und ich habe gesagt, nee. Und man ist neu in der Gegend, man lernt Menschen kennen, man erzählt seine Geschichte. Und die einzige Reaktion, die ich gehört habe, war, und warum willst du denn nicht Pastor werden? Nee, ich will nicht. Sagt Jesus, ich will nicht. Ich hatte Angst vor dem Theologiestudium. Bis dahin hatte ich mich schon ein bisschen mehr mit Frauen in Leiterschaft beschäftigt und dachte, okay, weißt du, wenn ich dafür zu berufen bin, dann kam ich damit klar. Anderes Thema, könnte mich gerne darauf ansprechen. Aber Pastor werden war immer noch ein No-Go für mich. Ich hatte echt Angst vor dem Studium. Der beste Weg, deinen Glauben zu verlieren, ist Theologie zu studieren. Und ich dachte so, nee, ich mache irgendwas anderes. Aber Pastor, das geht gar nicht. Und ich weiß es wie heute. Ich war mit dem kleinsten von meinen 3 Au-pair-Jungs auf dem Rückweg von der Krabbelgruppe, habe ihm so ein Buggy geschoben. Und Gott hat mich echt wie angehalten. Bin echt stehen geblieben, wie vom Donner gerührt. Ich hatte bei der Krabbelgruppe ein Gespräch gehabt mit der gleichen Frage, änderte das und warum wirst du nicht Pastorin? Und ich habe gesagt, nee, geht nicht. Und Gott hält mich an so einem Parkplatz, hinter so einem Supermarkt, auf so einem Fußweg. Und er sagt, Miri, warum sagst du eigentlich immer Nein zu mir? Du hast gesagt, du machst alles, was ich von dir will. Warum sagst du Nein? Ich war echt überführt. Ich stand da und dachte, Mist. Stimmt, ich habe gesagt, ich mache alles. Und das gilt nach wie vor. habe ich gesagt, okay, Herr, ich habe Angst davor. Ich will nicht nach Elstal gehen. Bisher werden noch keine Frauen ordiniert in meinem Verband. Eigentlich will ich in England. Also ich habe ihm so ein bisschen was aufgezählt. Ich habe gesagt, Herr, das alles ist nichtig. Wenn du mich berufst, dann gehe ich. Und es war dann noch ein steiniger Weg. Und ja, ich bin nach meinem Jahr Au-pair nach Hause gekommen, bin nach Elstal gegangen, angefangen Theologie zu studieren. Aber es war ein harter Weg. Und ich war lange der Sohn, der Nein sagt. Bis ich irgendwann echt überführt war. Hier in der Bibel steht, dass es ist ihnen gereute, Nein gesagt zu haben. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ich dachte, okay, Herr, ich habe so vielen Sachen Ja gesagt, nur das, was du wirklich von mir wolltest, das hat mich echt abgehalten. Und im Endeffekt, am Anfang, auch wenn die Sachen unterschiedlich waren, die sie gesagt haben, der Fakt war, erstmal sind beide nicht gegangen. Und deswegen dachte ich erstmal, gucken wir uns, warum denn eigentlich nicht, ja? Was sind die Gründe, nicht zu gehen? Und ihr könnt mal überlegen, was sind denn Gründe, nicht zu gehen? Kein Leerzeichen gemacht. Was sind Gründe, nicht zu gehen? Ruft mal rein. Angst. Eigensinn, daran haben wir ja gar nicht gedacht am Anfang. Cool. Ja. Ich habe mal kein Vertrauen geschrieben, aber wir gehen von Mangelndem aus. Der allergrößte Motivator in unserem Leben, der niemals unser Motivator sein sollte, ist Angst. In Psychologie habe ich gelernt, Angst sollte nie dein Antrieb sein. Und nichtsdestotrotz, in 90% aller Fälle haben wir Angst. Können wir überlegen, was Gott von dir schon mal gewollt hat. Und das Erste, was wir haben, ist Angst. Was sagen die anderen dazu? Ja, mache ich mich lächerlich? Was sagt meine Familie? Schaffe ich das neben dem Beruf? Wie sieht es finanziell aus? Ja, meine Eltern lieben das, dass ich Pastorin geworden bin. Und sie sind auch wirklich starke geistliche Leiter, aber dass ich finanziell mich komplett abhängig mache von Gott, macht ihnen manchmal Angst. Die würden mich gerne besser versorgt sehen. Jetzt gerade habe ich ein gutes, regelmäßiges Einkommen, das ist ganz okay. Auch wenn meine Eltern gesagt haben, nimm nur Stellen an, wo du ein ganzes Gehalt kriegst. Ich gesagt, nee, so läuft der Hase nicht. Aber dass ich sage, hey, es könnte sich auch nochmal ändern, das macht ihnen Angst. Das macht mir auch immer mal wieder Angst, aber ich habe bisher erlebt, dass Gott mich unglaublich versorgt. Aber Angst hält uns echt zurück. Und dann denke ich mir immer, warum eigentlich? Wir haben einen Gott, der alles besiegt hat, der alles geschafft hat. Und wenn er mich beruft, dann wird er auch hoffentlich dafür sorgen, dass es irgendwie klappt. Ja? Mein Pastor hat immer gesagt, wer bestellt, der bezahlt auch. Ja? Wenn Gott bestellt, dann muss er auch dafür sorgen, dass die Rechnung aufgeht. Zweifel, mangelndes Vertrauen. Irgendjemand hat mich mal gefragt, warum bist du denn nach Elstal gegangen und nicht in irgendeine andere Ausbildungsstätte? Ich gesagt, mein Vertrauen in meine Berufung hat nicht weiter als bis vor meine Haustür gereicht. Ich habe jetzt irgendwie schon gedacht, dass Gott mich berufen hat, aber um bis nach Beröhr zu gehen oder weiß ich nicht, hat mein Vertrauen dann auch wieder nicht gereicht. Ja? Zu Hause konnte ich umsonst wohnen und so. Das hat schon geklappt. Ich hatte meine Gemeinde, aber jetzt irgendwo anders hinzuziehen und da irgendwie das Geld für aufzutreiben und so, den Glauben hatte ich dann irgendwie auch wieder nicht. Also mangelndes Vertrauen. Was ist, wenn ich mich verhört habe? Was ist, wenn ich glaube, von Gott berufen worden zu sein für etwas? Aber das stimmt gar nicht. Das sind nur meine Ideen. Eigensinn. Keine Zeit ist immer eine sehr gute Antwort. Wir sind alle mega busy. Das können wir nicht bestreiten. Das Leben in der Postmoderne ist geschäftiger geworden als noch vor 50 Jahren, noch vor 20 Jahren. Es ist so. Ja, wir haben viel zu tun mit unserem Beruf, mit unseren Familien. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das Haus sauber bleibt, dass Essen auf dem Tisch steht. Ne? Es ist viel. Ja. Aber keine Zeit? Keine Lust ist eher die Antwort, die trifft. Ich habe mal gehört, einer der stärksten Feinde, die Jesus am Kreuz besiegt hat, ist unser innerer Schweinehund. Und ich mir, ja, kann ich mir gut vorstellen. Keine Lust, Faulheit. Ja, manchmal sitze ich auch lieber auf meinem Sofa und denke so, oh, jetzt muss ich nochmal runtergehen für eine Veranstaltung. Ich kann noch nicht mal sagen, ich habe keine Lust, Auto zu fahren, ich muss nur die Treppe runterlaufen. Ja, aber nichtsdestotrotz denke ich mir manchmal, oh, eigentlich könnte ich jetzt gerade noch eine Folge von meiner Serie gucken und dann einfach ins Bett gehen. Keine Lust. Komfortzone. Jemand hat mal gesagt, die Sachen, die passieren, passieren immer außerhalb deiner Komfortzone. Und das ist richtig. Wir müssen manchmal ganz schön über den Tellerrand gucken, um dahin zu gehen, wo das passiert, was Gott von uns möchte. Es sind alles gute Gründe. So ist es nicht. Sie sind da und sie halten uns auf. Aber letztendlich, ja, sind sie irgendwie nur vorgeschobene Gründe, habe ich mal schon das Gefühl. Wenn ich wirklich was will, dann finde ich die Zeit. Wenn mich was wirklich lockt, dann gehe ich auch aus meiner Komfortzone raus. Hattet ihr schon mal irgendwas, was euch so richtig begeistert, wo ihr gesagt habt, boah, da habe ich richtig Bock. Und auf einmal wart ihr erstaunt darüber, was ihr dafür aufgegeben habt. Aber mit Gottes Aufträgen fällt es uns manchmal irgendwie schwer. Vielleicht seid ihr auch die Ja-Sager. Ihr hört Gott zu euch reden, jemand kommt und gibt euch ein prophetisches Wort. Gott sagt, komm, arbeite in meinem Weinberg. Und ihr sagt, ja, Jesus, mega, ich bin nicht dabei. Oft passiert es auf dem Camp, auf irgendeiner Freizeit, einer Konferenz. Ja? Ihr seid irgendwo bei Willow oder so. Ja, seid voll im Hype drin und Gott sagt, mach. Und du sagst, yo, ich bin dabei. Und ihr kommt nach Hause. Und irgendwie ist der Hype vorbei. Ihr kommt vom Berg runter, in den Alltag, in den Stress, Haus muss geputzt werden. Und irgendwie ist das Jahr verblasst. Ich habe es vergessen. Höre ich auch gerne. Ja, kann ich mir vorstellen, ich vergesse auch Sachen. Bin ganz schön schusselig. Ohne meine App wäre ich verloren. Aber wer herrscht in unserem Leben? Sind wir das oder unsere Umstände? Das ist etwas, was ich in Rumänien echt beeindruckend gelernt habe. Dass viele, gerade von den Sinti- und Roma-Kindern, echt von ihren Umständen beherrscht waren. Die hatten gar nicht die Hoffnung, dass irgendwas in ihrem Leben anders werden kann. Und wir hatten ein Teammitglied dabei in unserem Team, aus dem deutschen Team, die ist in Rumänien in so einer Art Kinderheim aufgewachsen. Ihre Eltern haben sie einfach im Krankenhaus zurückgelassen. Die wollten sie nicht. Und es gab ein deutsches Ehepaar vor Ort, die sind für ein Jahr durch die Krankenhäuser gegangen und haben zurückgelassene Kinder mitgenommen und sie als ihre eigenen Kinder genommen. Das Mädchen ist mit 23 Geschwistern aufgewachsen. Also sie haben sich schon Familie genannt, aber es war schon so ein bisschen eine Kinderheimstruktur. Klar hatte sie jetzt deutsche Eltern, ein deutsches Netzwerk, was dahinter stand. Und es waren gläubige Christen. Sie ist mit Jesus aufgewachsen. Und sie wohnt mittlerweile hier in Deutschland, hat eine Ausbildung gemacht, arbeitet fest in einem Beruf, hat ein Auto und ist echt auf Zack. Die Frau hat echt Feuer für Jesus hinter sich. Und die haben wir wieder mitgenommen. Sie hat gesagt, sie war früher selber auf diesen Camps, die wir jetzt geholfen haben. Und für mich war das so ein Unterschied, sie Monate zu sehen und zu denken, was Hoffnung für eine Veränderung bringen kann. Sie hat sich nicht von ihren Umständen bestimmen lassen. Sie rennt nicht immer noch mit einer Depression rum, weil ihre Eltern sie nicht wollten. Ihre Eltern sind die, bei denen sie aufgewachsen ist. Und sie weiß, dass sie die sie liebt. Und sie geht zurück, um diesen Kindern was zu geben, was sie selbst erfahren hat. Sie sagt, die Umstände können und sollen uns nicht beherrschen. Unser Gott ist größer. Und wenn sie sich aus so einer Situation rausgekämpft hat, dann werde ich mich hoffentlich auch mal von meinem Sofa hochschwingen können. Manchmal braucht es einen Arschtritt. Ja, manchmal brauche ich jemanden, der sagt, Alter, jetzt sei mal nicht so faul, mach mal. Ja. Und ich meine hier nicht Sachen, die vielleicht noch nicht dran sind, die noch nicht gemacht worden sind. Ich weiß, ich habe von Gott was Bestimmtes aufs Herz gelegt bekommen, aber ich weiß, dass es noch nicht dran war, dass er noch dran arbeitet, dass es noch nicht die Zeit ist, das letztendlich zu tun. Ich habe Ja gesagt, aber es noch nicht gemacht. Aber einfach, weil es noch nicht Gottes Zeitplan ist. Sowas meine ich nicht. Ja? sondern ich meine, dass ihr vielleicht von Gott irgendwie schon mal gehört habt, mach das und das. In deiner Firma, in deinem Verein, weiß ich nicht, dass Gott sagt, hey, bete regelmäßig für deine Schwiegereltern oder so. Sei Licht und Salz. Verteil ein Alpha-Flyer. Sowas meine ich. Ja, was hält mich wirklich ab? Und dann ist die Frage, wie kommen wir aus dem weiter? Wie kommen wir von dem zum Gehen? Ich glaube, dass Gott uns in dem allen helfen kann. Und ich glaube, dass es okay ist, zu Gott zu sagen, Gott, ich tue mich schwer. Ich bin zu faul. Ich glaube, dass wir mit Gott so ehrlich sein können, zu sagen, hey, ich bin zu faul. Und dann sagt Gott, gut, dann werde ich dir schon helfen. Ja? Hier werden sie geholfen. Wir können zu ihm kommen und sagen, Gott, ich habe Angst. Herr, ich schaff's nicht. Ich habe einen guten Freund, den ich morgen wieder sehe, der sagt immer, ich gebe mein Bestes und Gott gibt den Rest. Und manchmal ist unser Bestes nur so viel. Und Gott geht uns den ganzen Rest des Weges entgegen. Manchmal kann unser Bestes mehr sein. Ja? Und Gott kommt den Rest entgegen. Manchmal ist unser Bestes nur die Willenserklärung, zu sagen, Herr, ich möchte gerne, aber ich schaff's nicht. Und dann sagt Gott, gut, damit kann ich umgehen. Ich kann dir helfen. Aber dann müsst ihr auch davon ausgehen, dass er es tut. Und was macht er? Er schickt den Heiligen Geist. Er ist unser Beistand, unser Ermutiger. Und das gilt nicht nur, wenn wir traurig sind und er uns ermutigt, sondern er ermutigt uns auch in anderen Dingen. Und ich habe den Heiligen Geist so kennengelernt, dass er manchmal ganz schön hartnäckig sein kann. Ja? Der klopft so lange an, ja, bis wir aufmachen. Der quasselt mir so lange ins Ohr und sagt, Miri, mach mal, bis ich irgendwann sage, okay. Manchmal fällt es einem schwerer, manchmal leichter, aber ich weiß, dass er da ist und uns durchgehend ermutigt, dass er kommt und dass er schiebt. Wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, wo ihr vielleicht was in eurem Leben habt, wo Gott gesagt hat, komm und arbeite in meinem Weinberg und ihr sagt, ich habe es noch nicht gemacht, Herr, aber ich wünsche mir, dass du mir hilfst, dann werdet ihr feststellen über die Woche, dass ihr ständig dran denkt und dass ihr irgendwie innerlich, ja, immer wieder drauf gestoßen werdet, dass es euch nicht loslässt, dass es euch beschäftigt, dass es immer wieder kommt. Das ist der Heilige Geist, der sagt, komm, mach mal, lauf los. Wenn wir Angst haben, ist er derjenige, der sagt, ich bin bei dir, ich laufe mit dir. Wenn wir zu bequem sind, ist er vielleicht derjenige, der uns so viel Unruhe schenkt, dass wir gar nicht mehr sitzen bleiben können. Ich glaube, dass wir den Heiligen Geist lang genug ignorieren können und er irgendwann sagt, okay, dann willst du anscheinend doch nicht. Und die Stimme wird wieder leiser. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir können da ganz schön stur sein. Aber wenn ich mich ausrichte und sage, Herr, ich möchte gerne, ich möchte deinem Ruf folgen, ich möchte das tun, was du für mich bereitet hast und ich brauche deine Hilfe, dann kommt er und hilft uns. Dann motiviert er uns. Dann schickt er euch eine Pastorin, die euch das jedes Mal um die Ohren knallt, wenn ihr vor ihr sitzt. Oder so. Ich glaube, dass es für uns dran ist und ich glaube, dass wir es in letzter Zeit öfter gehört haben, weil es eine Zeit ist, wo wir als Christusgemeinde aufstehen sollen und was tun in unserer Stadt. Weil unsere Stadt es nötig hat. Unsere Stadt es braucht. Ich bin so bewegt von unserer Stadtgeschichte, wie wir von der Goldmarie zur Pechmarie geworden sind. Und ich denke so, Gott hat Hoffnung für diese Stadt. Gott möchte uns von den Umständen in dieser Stadt nicht bestimmen lassen. Aber Gott braucht uns oder möchte uns gebrauchen, Licht zu sein, Salz zu sein, Hoffnung zu sein für eine Stadt, die sich irgendwie als Schlusslicht sieht. Die irgendwie von sich selber weiß, dass sie nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen ist. Und ich glaube, wir haben viel Hoffnungslosigkeit bei uns. Leute, die zugezogen sind und sagen, boah, was soll ich in so einer Stadt, hier ist voll viel Armut und so. Leute, die hier schon länger wohnen und sagen, oh, die ganzen Ausländer, ja, mögen keine Leberwurst. Nee, sorry. Das war so ein Dauerwitz bei uns auf dem Move Out. Aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwie gibt es die verschiedenen Kategorien in unserer Stadt und jeder denkt so, oh, die anderen, wir haben so viele davon, wir sind hier so arm, ich tue meinen Teil oder weiß ich nicht. Und ich glaube, wir als Christen in dieser Stadt dürfen eine Verantwortung übernehmen, für die Stadt beten. Licht und Salz sein, da wo wir gehen und stehen. Hoffnung verteilen an unseren Schulen, an unseren Arbeitsplätzen. Wenn wir jemanden schlecht reden hören, sagen, hey, ich glaube, dass es einen Ausweg gibt. Ich glaube, dass da Hoffnung ist. Ich liebe das, das hat mir Joachim erzählt, ihr hattet mal eine Predigt, worum es darum ging, nicht das Thermometer zu sein, der die Temperatur anzeigt, sondern das Thermostat zu sein, was die Temperatur regelt. Wir können Thermometer sein in unserer Firma, in unserem Geschäft und sagen, irgendwie ist hier alles blöd. Irgendwie läuft der Hase nicht. Oder wir sind der Thermostat, der sagt, wir lassen uns das nicht bieten. Wir wollen was ändern. Wir wollen Hoffnung bringen. Wir wollen Freundlichkeit bringen. Wie gehst du mit deinen Kollegen um? Wenn du Lästerei hörst, machst du mit oder hältst du dagegen? Wenn du Hoffnungslosigkeit hörst, sagst du, hey, lass uns nach vorn schauen. Bist du Thermometer oder Thermostat? In deiner Stadt, in deiner Familie, in deinem Job? Ich wünsche mir, dass wir eine Runde hinhören. Das habe ich leider nicht mit der Technik abgeschafft, aber wenn du vielleicht ein Lied gleich für uns hast, einfach irgendein ruhiges, dass wir einfach mal uns 2 Minuten Zeit nehmen und Gott fragen, Herr, wo hast du mich gerufen und ich bin noch nicht gegangen? Es kann ganz unterschiedlich aussehen. Dass ihr sagt, Herr, was habe ich übersehen? Vielleicht hast du es auch schon längst im Kopf. Und dann bitte, Herr, hilf mir. Hilf mir, ich will gehen. Wenn du nicht gehen willst, ja, dann kommst du jemanden von uns, wir beten eine Runde. Wenn du nicht gehen willst, dann frag, Herr, warum will ich nicht gehen? Aber ich glaube, dass Gott heute für jeden von euch was hat, wo er sagt, hey, ich möchte dich gebrauchen. Und da gilt nicht, oh, ich fühle mich unwürdig, ja, oder du kannst es mit jemand anders eh besser. Er sagt, nee, ich will, dass du gehst. Und Angst und Zweifel und Lustlosigkeit und Komfortzone und Stress, dafür hat er ein Gegenmittel. Er will dich heute ermutigen und dir neu sagen, ich will dich. Ich will, dass du einen Unterschied machst. Ich will, dass du Licht und Salz bist. Vielleicht ist es dran, den Flyer, der dir schon lange ein Loch in die Tasche brennt, endlich mal weiterzugeben. Ja. Vielleicht ist es dran, jeden Tag durch deine Straße zu gehen und zu beten. Oder, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott für jeden von euch eine Aufgabe hat und dass er euch ruft. Ich für meinen Teil, ich will gehen. Und ich für meinen Teil will so viele von euch ermutigen, mitzukommen, wie es geht. Ich bete und dann lasst uns einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, auf den Heiligen Geist zu hören. Vater, ich danke dir, dass wir dir nicht zu gering oder zu blöd sind, sondern dass du mit uns dein Reich bauen willst. Ich danke dir, dass du uns dafür bestimmt hast, einen Unterschied zu machen in unserer Stadt. Und ich danke dir, dass du Pforzheim liebst und dass du eine Zukunft für diese Stadt hast, die wir uns gar nicht ausmalen können. Und dass du eine Zukunft für jeden Einzelnen von uns hast, die wir uns gar nicht ausmalen können. Hilflose Situationen, in denen wir uns befinden und scheinbar keinen Ausweg sehen, hast du einen Ausweg. Herr, ich bitte dich, dass du neu rufst, dass du neue Berufungen ausgiehst, dass da, wo du schon gerufen hast und wir nicht gegangen sind, dass du uns ermutigst. Und da, wo Leute sagen, hey, ich weiß eigentlich gar nicht, dass du mich zu irgendwas berufen hast, dass du jetzt kommst und sprichst. Dass du jetzt Berufungen aussprichst über Leben. Dass du rufst, dass du Aufgaben verteilst und sagst, komm, arbeite in meinem Weinberg. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du kommst und zu unseren Herzen sprichst. Wir glauben, dass du redest. Wir glauben, dass du uns ermutigen willst. Komm und überführ du uns. Ermutige uns raus aus unserer Komfortzone und hin zu dir. Amen.